Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
Herzlich willkommen. In dieser Folge von Roundtable Osteuropa werden wir über Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die komplexe globale Gemengelage von Konflikten sprechen. Dabei wollen wir auch in den Blick nehmen, was die Friedens- und Konfliktforschung konkret zu unserem besseren Verständnis dieser Dynamiken beitragen kann, wo ihre Stärken liegen und wie sie sich angesichts der heutigen Realitäten weiterentwickeln kann und muss. Dazu gehört auch die Frage, wie die Osteuropa-Forschung und die Friedens- und Konfliktforschung zueinander stehen und ob das gegenwärtig überhaupt eine sinnvolle Unterscheidung ist. Dies alles darf ich nun mit zwei wunderbaren Gästen diskutieren. Bei mir sind Nicole Deitelhoff, Professorin für internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungen an der Goethe-Universität Frankfurt. Darüber hinaus ist sie geschäftsführende Direktorin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Auf Englisch abgekürzt PRIF, Peace Research Institute Frankfurt. Ihr Forschungsgebiet ist, leicht verallgemeinert, die internationale Ordnung, wenn es sie ja noch gibt. Vielleicht sagen wir lieber internationale Normen und Institutionen. Sie ist derzeit eine prominente Stimme in der Öffentlichkeit, wenn es um die Einordnung gegenwärtiger Krisen und Kriege geht. Nicole, ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen.
Ebenso freue ich mich, dass Ulrich Schneckner unserer Einladung gefolgt ist. Er ist Professor für internationale Beziehungen und Friedens- und Konfliktforschung am Center for the Study of Conflict and Peace an der Universität Osnabrück. Seit März 2016 ist er auch der Vorsitzende des Vorstandes der Deutschen Stiftung Friedensforschung. Neben Fragen der europäischen und internationalen Ordnung beschäftigt er sich seit vielen Jahren auch dezidiert mit Osteuropa, insbesondere Russland und Ukraine. Hallo Ulrich.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Gwendolin Sasse, ich bin die wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin und von Haus aus Politikwissenschaftlerin. Meine Forschung beschäftigt sich ebenfalls mit Kriegen in Osteuropa, daher liegt mir unsere heutige Diskussion sehr am Herzen. Lasst uns zum Einstieg einen Moment beim vierten Jahrestag des vollumfänglichen Angriffs Russlands auf die Ukraine bleiben, der uns gerade eingeholt hat. Die Vollinvasion dauert nun schon etwas über 4 Jahre an. Russlands Krieg gegen die Ukraine läuft bereits seit 12 Jahren. Der Krieg begann mit der Annexion der Krim im Februar 2014. Nicole, wenn wir mit dir anfangen, wenn du zurückdenkst, was waren deine ersten Gedanken am oder kurz nach dem 24.02. und wie blickst du jetzt auf den Krieg und mögliche weitere Entwicklungen?
Also tatsächlich, ich bin am 24. Februar aufgewacht, habe die Nachrichten gesehen, relativ zügig. Ich habe, wie so viele, die schlechte Angewohnheit, mein Mobilfunktelefon bei mir zu haben in der Nacht. Und es war einfach eine tiefe Erschütterung, so kann ich das selbst im Nachhinein noch sagen, einfach die Trauer über das, was wir verloren haben, diesen ohnehin ja nicht mehr Frieden, aber doch zumindest eben noch keinen voll ausgebrochenen Krieg zu haben und dass wir die Chancen verpasst haben, das noch irgendwie abzuwenden und was das bedeuten würde für die Zukunft. Und nach 4 Jahren muss ich sagen, vieles von dem, was ich damals befürchtet habe, also dass die europäische Sicherheitsarchitektur, wie wir sie gekannt haben, diesen Krieg nicht überleben würde, da muss man einfach sagen, das hat sich auch genauso materialisiert. Von der OSZE, sie gibt es natürlich noch, aber davon spricht heute überhaupt niemand mehr. Sie ist genauso wenig fähig in den gegenwärtigen Konflikten und Risiken, mit denen wir es in Europa zu tun haben, aktiv zu werden, wie es internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen momentan sind. Also von daher, das, was ich damals schon dachte, das heißt, dass wir die europäische Sicherheitsarchitektur faktisch neu aufbauen müssen und das wird uns vielleicht Jahrzehnte kosten. Das denke ich 4 Jahre später immer noch und denke auch immer noch, wir sind ganz am Anfang.
Und Ulrich, was waren deine ersten Reaktionen oder wie denkst du heute über die mittel- und auch langfristigen Implikationen dieses Krieges nach?
Ja, ich kann eigentlich da gut anknüpfen. Im Prinzip jetzt rein von der emotionalen Lage ging es mir in gewisser Weise ähnlich wie Nicole. Ich bin sogar in der Nacht schon irgendwie wach geworden und guckte dann auch eben aufs Handy und dann war die Nacht vorbei. Es ging los. Und mich hat das nicht so kalt erwischt, würde ich sagen, weil ich im Prinzip konnte man sagen, insbesondere seit Tagen und Wochen vorher schon damit rechnen. Ich habe mich ja seit 2014 intensiver mit der Ukraine und den Konflikten dort, insbesondere mit dem Donbasskrieg, beschäftigt und habe im Prinzip eigentlich das Geschehen seitdem relativ engmaschig so auch verfolgt. Also die Zuspitzungen, die sich insbesondere schon im Jahr 2021 abgezeichnet haben, also mit dem Truppenaufmarsch an den ukrainischen Grenzen, der Drohkulisse, die entwickelt wurde, die immer wieder steigernden Provokationen aus den besetzten Donbassgebieten heraus, hatten natürlich schon nichts Gutes ahnen lassen. Trotzdem hat mich natürlich auch diese Vollinvasion dann am 24., also dieser Drei-Fronten-Angriff letztendlich aus drei Himmelsrichtungen in die Ukraine, in dieser Massivität dann doch letztlich auch überrascht. Am 21. Februar war ja die erste große Rede von Putin, eigentlich die ausführlichere Kriegserklärung, könnte man sagen, wo er ja diese besetzten Donbassgebiete völkerrechtlich, also aus russischer Sicht, anerkannt hat als unabhängige Staaten damals noch. Mittlerweile sind sie ja annektiert. Und zwar an den Grenzen der ukrainischen Oblaste, also mit inklusive der von der Ukraine kontrollierten Teile. Und da hatte ich gedacht, okay, das Kriegsszenario sieht folgendermaßen aus. Die werden jetzt anfangen, im Prinzip in Kontinuität von 2014 folgende, mit Provokationen aus diesen besetzten Gebieten da weiter eskalieren, vielleicht auch massiver eskalieren und gleichzeitig diesen Truppenaufmarsch als permanente Erpressungskulisse für die Regierung in Kiew nutzen. Also das war so meine Idee nach dem 21. Februar, dass dieses Szenario eintritt. Und insofern war ich auch eben am 24. dann überrascht, dass Putin doch ein für seine Verhältnisse auch sehr hohes Risiko im Prinzip eingegangen ist. Denn was Putin ja, auf was sich Putin oder das Kreml-Regime bei den Kriegen der Vergangenheit stark konzentriert hat, war eigentlich den direkten Truppeneinsatz zumindest am Boden zu vermeiden, sondern eben eigentlich eher sowas wie verdeckte hybride Kriegführung zu betreiben. Oder wenn es dann gar nicht mehr anders ging, wie dann im Sommer 2014, als wir im Prinzip schon einen Vorgeschmack hatten, weil da war das schon ein offener zwischenstaatlicher Krieg zwischen der russischen Armee und der und ukrainischen Kräften im Donbass. Ja. Also das waren so meine Gedanken, wo ich mich auch eben selber, ja, wo ich selber eben überrascht dann war, dass doch die russische Regierung dieses hohe Risiko einging, weil mir auch ganz klar war, anders als manchen anderen Beobachtern, dass die Ukraine sich wehren wird. Also alle meine Gespräche in den Jahren vorher, ich war seit 2014 mehrfach in der Ukraine, für mich war das völlig klar, die werden sich wehren. Man wusste natürlich nicht, wie lange halten die durch. Also wie hoch ist die Resilienz, wie hoch sind die Chancen der Ukraine, sich zu wehren. Wer wird die Ukraine unterstützen? Das waren ja alles offene Fragen. Und auch in Deutschland mussten wir uns ja erstmal sehr sortieren. Also ich habe dann doch, ich habe mich dann gefragt, okay, wann kommt jetzt was aus der deutschen Politik? Ja, denn man war ja doch sehr zögerlich im Vorfeld, weil man doch hoffte, wie Nicole auch sagte, dass man vielleicht über Verhandlungen, über Gespräche, über Einbindungen doch dieses vielleicht noch abwenden konnte. Ne? Also denkt man an die Scholz-Reise noch wenige Wochen vorher. Und war dann doch froh, dass dann erst mal eine erste Reaktion eben am 27. Februar mit der Rede von Scholz kam, wo er auch erstmals eine klare Unterstützung für die Ukraine formuliert wurde.
Ja, mir geht's eigentlich ähnlich wie euch und ich finde das auch im Rückblick interessant. Ne? Wir beschäftigen uns mit Kriegen, mit Frieden und Kriegen, mit Osteuropa und dennoch auch bei dem damals ja schon massiven Truppenaufbau, dass man es sich dennoch nicht vorstellen konnte, dass es wirklich so weit kommt, bis vielleicht ein paar Tage vorher. Ne? Also ein paar Tage vor dem 24. dachte ich schon, diese Dynamik lässt sich nicht mehr stoppen, aber eben trotz der Truppen auch nicht sofort, habe ich das gedacht und Auch wenn man Forschung zur Ukraine, wie du ja auch gemacht hast, Ulrich, und auch schon sich mit der Ostukraine beschäftigt, aber generell mit der Ukraine, ist man in der Zeit, in den Wochen vor dem Beginn der Vollinvasion trotzdem nicht durchgekommen mit der These, dass die Ukraine sich wehren wird. Das war sehr deutlich zu sehen für Leute, die sich mit der Ukraine beschäftigen, wie das dann genau aussieht und ob das reicht und wie lange das dauert. Das konnte man natürlich alles nicht sagen. Aber ich erinnere mich an Gespräche kurz vor dem 24., wo ich versuchte zu sagen, naja, so ganz einfach über die Ukraine rüberlaufen werden die Truppen nicht. Und das wurde zur Seite geschoben, an verschiedenen Stellen, auch relativ hoch in der Politik. Das ist schon interessant. Also sowohl unsere Überraschung, aber auch die Einschätzung aus der Politik. Natürlich auch nicht aus allen Geheimdiensten international, das wissen wir schon. Einige waren auch besser informiert. Aber lassen wir uns vielleicht auch nochmal auf die globale Konfliktlage ein. Also Ulrich, du hast eben gerade gesagt, es gab die Zeitenwende-Rede. Man hat sofort gemerkt, auch die Politik, auch in Deutschland hat gemerkt, das ist eine Zäsur. Aber wie umfänglich diese Zäsur auch werden wird und welche Herausforderungen damit verbunden sind, das hat man sich dann, glaube ich, trotzdem nicht sofort ausmalen können. Und wenn wir jetzt gleich noch, sagt gerne auch noch dazu was, aber auch nochmal die globale Konfliktlage anschauen. Also sie wird ja täglich komplexer. Seit neuestem gehören dazu jetzt die Angriffe der USA und Israels auf den Iran. Vorher schon oder auch andauernd der Krieg zwischen Israel und den Palästinensern, das militärische Eingreifen der USA in Venezuela, USA-Drohungen gegenüber Grönland und so weiter und so fort. Das gehört ja alles mit dazu. Das hat also alles nochmal eine neue Qualität. Was bedeutet das alles aus eurer Sicht für Russlands Krieg gegen die Ukraine und letztendlich auch die internationale Ordnung, wenn wir davon noch sprechen können? Nicole, vielleicht magst du anfangen.
Ja, ich kann gerne mal versuchen, ein paar Dinge zumindest dazu beizutragen. Also ich glaube, dass man Russlands Krieg gegen die Ukraine und das, was du jetzt nochmal eine komplexere Konfliktlage genannt hast, schon auch zusammendenken muss. Also natürlich hat Russlands Krieg gegen die Ukraine das nicht ausgelöst, aber es hat es ganz sicherlich nochmal befeuert und es hat etwas sichtbar gemacht, was lange eher schwelend in der internationalen Ordnung war. Und das war einfach, dass das Vertrauen in der Staatengemeinschaft, das heißt das Vertrauen der Staaten untereinander immer weiter zurückgegangen ist, Misstrauen stärker geworden ist und die Zusammenarbeit auch immer schwächer war. Wir haben im Grunde genommen seit Mitte der 2000er Jahre darüber gesprochen, dass die Einhaltung des humanitären Völkerrechts immer mehr abnimmt, dass wir in Kriegen wieder Verrohungstendenzen sehen. Wir haben darüber gesprochen, dass es immer schwieriger wird, wieder innerhalb der Vereinten Nationen Zustimmung für Friedensmissionen zu bekommen. Also das alles geht ja schon viel länger. Wir haben darüber gesprochen, dass der Freihandel immer schwieriger durchzuhalten wird, dass wir mehr Protektionismus sehen. Und das Ganze wurde dann nochmal verschärft durch die vielen globalen oder zumindest aber transnationalen Krisen, also sei es die internationale Finanzkrise, die dann zur europäischen Verschuldungskrise wurde, sei es dann das, was der Sommer der Flucht genannt wurde, also hoher Migrationsdruck nach Europa 2015 und folgende, sei es dann natürlich die Covid-19-Pandemie, die ganze Welt getroffen hat. Und dann kam ja eben erst sozusagen die volle Invasion Russlands. Aber das alles hat von vornherein eine Ordnung also getroffen, die schon angegriffen war, in der schon weniger Vertrauen da war. Und der russische Angriffskrieg, es war ja nicht eben nur eine Normverletzung. Es war nicht einfach, ich sag mal, nur ein Angriffskrieg, sondern es war der offene Angriffskrieg, die offene Rechtfertigung zu sagen, also einerseits fühlen wir uns natürlich in unserer Sicherheit bedroht, aber andererseits sind wir auch der Überzeugung, dass die Ukraine eigentlich kein eigenständiger Staat zu sein hat, sondern dass sie ein Teil Russlands ist. Und diese Texte lagen ja vor und sie wurden auch von unterschiedlichen Stimmen in Russland immer wieder geäußert. Und das ist eben Unterschied. Ich kann sagen, hier ist eine Ausnahme oder hier ist irgendwas ganz Besonderes und deswegen muss ich gegen die Ordnung handeln. Oder ich kann eben sagen, ich interessiere mich eigentlich nicht für die Ordnung, sondern ich bin das einzige Maß der Dinge. Und das hat Russland getan und hat damit nochmal eine neue Phase eigentlich der Infragestellung der internationalen Ordnung eingeleitet. Und wenn wir jetzt seit diesem Zeitpunkt nochmal gucken, dann müssen wir sagen, wir haben heute wieder mehr und grausamere Konflikte weltweit. Wir sind auf einem neuen nach kalter Kriegsniveau, was das Kriegsgeschehen angeht. Wir haben gleichzeitig seit 2013 keine neue Friedensmission, obwohl wir mehr und grausamere Konflikte haben. In der Rüstungskontrolle befinden wir uns nuklear betrachtet im freien Fall. Wir haben keine bilateral aktiven Verträge mehr. Multilateral, der Nichtverbreitungsvertrag, ist seit Ewigkeiten in der Krise, aber zumindest steht er noch. Wir sehen einen neuen Rüstungswettlauf. Wir sehen steigende Ausgaben, was Rüstung angeht, Modernisierung der Nuklearwaffen und so weiter und so fort. Das heißt, in diesem Bereich Frieden und Sicherheit zerfällt die Ordnung längst unter unseren Händen. Und die Frage ist, was haben wir eigentlich noch? Gehen wir in andere Bereiche, Menschenrechte, Frauenrechte? Ich glaube, man muss gar nicht darüber reden. Man muss nur die letzten Jahre angucken, die großen Berichte von Human Rights Watch, Amnesty International, die ja teils auf Regierungsstaaten beruhen. Und wir sehen, dass auch hier die Einhaltung sinkt und wir uns eigentlich ein Jahrzehnt verloren haben, was den Schutz gerade von Frauen und Mädchen angeht, aber auch generell von Menschenrechten. Wenn wir in den Welthandel hineingucken, der Freihandel ist faktisch obsolet geworden. Wir haben Protektionismus, wir haben Zölle, wir sehen eine Fragmentierung im Handel, das heißt politische Blocklogiken bestimmen wieder darüber, wer mit wem handelt. Auch da, also an all diesen Ecken sehen wir eben, dass Staaten nicht mehr zusammenarbeiten, sondern sich gegeneinander aufstellen, dass sie sich wieder nach Bündnissen ausrichten und nicht danach, wo sie gemeinsame Gewinne schöpfen können. Und das, wie gesagt, das Russlands Krieg ist nicht die Ursache dafür, aber hat das zum einen sichtbar werden lassen für alle und er hat es auch nochmal beschleunigt, eben mit dieser offenen Verhöhnung der Ordnung eigentlich. Und umgekehrt, was haben jetzt all diese Konflikte, die wir heute haben, für Auswirkungen auf Russlands Krieg gegen die Ukraine? Naja, in vielerlei Hinsicht helfen sie diesem Krieg. Sie helfen es Russland eigentlich in der Lage zu sein, diesen Krieg weiterzuführen. Sie spülen ihm zum einen immer wieder Einnahmen in die Kasse, weil sich eben die internationale Staatengemeinschaft nicht dazu durchringen kann, gemeinsam gegen den russischen Angriffskrieg vorzugehen. Stattdessen sehen wir eher, dass Staaten profitieren von diesem Krieg, weil sie beispielsweise billiger Rohstoffe aus Russland exportieren können oder weil sie davon profitieren, dass viele Staaten im Westen abgelenkt sind von diesem Krieg, weil sie dort Aufmerksamkeit binden. All das sozusagen ermöglicht es Russland überhaupt, diesen Krieg fortzuführen. Und ich fürchte auch, dass der Krieg, den wir momentan erleben, gegen den Iran, ein weiterer Faktor sein wird, der es Russland letzten Endes vielleicht sogar leichter macht, weil nochmal seine Einnahmen wieder steigen dürften, wenn nämlich im Persischen Golf sozusagen die Ölquellen nicht versiegen natürlich, aber der Transport von Erdöl und Erdgas schwieriger wird aus dieser Region. Und das dürfte das russische Erdöl und Erdgas nochmal attraktiver machen und damit die finanziellen Schwierigkeiten, in denen Russland ja jetzt zuletzt endlich mal war, vielleicht wieder abmildern.
Ja, ja, und hinzu kommt auch, das ist ein sehr düsteres Bild, was du schon malst. Es kommt gleich noch die Frage, ob wir irgendwo Optimismus sehen, aber da kommen wir gleich noch hin. Was jetzt noch nicht ganz so vielleicht angesprochen war, auch, dass natürlich der Krieg der USA und Israels im Iran das internationale Recht weiter aushöhlt. Also auch absolut. Das hat ja Konsequenzen, wie wir über Russlands Krieg gegen die Ukraine sprechen können oder die Wahrscheinlichkeiten, dass man dieses nach diesem Prinzip handelnd weiter vorgehen kann. Also das zu all dem, was du sagst, kommt hinzu aus meiner Sicht auch noch eigentlich ein bewusstes Aushebeln, weiteres Aushebeln dieser Normen. Ulrich, magst du auch mit einsteigen?
Gerne, ja. Ich würde jetzt also einmal diese Tour de Horizon von Nicole, ich denke, sie hat eine ganze Menge Themen jetzt schon angesprochen. Ich würde vielleicht noch mal stärker bei diesem Charakter dieses russischen Angriffskrieges erstmal bleiben. Ich stimme zu, dass das natürlich eine Abfolge von globalen Krisen, die ganz unterschiedlich gelagert sind, die im Prinzip Ordnungserosionen schon andeuteten, unterschiedlich stark, auch ich würde das auch noch, würde auch sagen, regional unterschiedlich stark. Aber dieser Krieg in der Form, wie er stattfindet, ist ja eben nicht etwas, wo wir in der Friedens- und Konfliktforschung im Übrigen auch ein Problem mit haben, weil wir uns ja eigentlich in den letzten 30 Jahren kaum noch mit zwischenstaatlichen Kriegen beschäftigt haben. Einfach auch deshalb, weil es gar nicht mehr so viele davon gab. Und dieser Krieg, Russlands Angriff auf die Ukraine, ist aber nicht einfach nur ein zwischenstaatlicher Krieg, sondern er ist auch noch unter diesen wenigen zwischenstaatlichen Kriegen nochmal ein besonderer, weil er ja ein Angriffs-, Eroberungs- und man muss vielleicht ergänzen noch Russifizierungskrieg ist. bei dem es eben darum geht, einem anderen Staat, von dem man meint, dass er eigentlich nicht existieren sollte, möglichst viel Territorium wegzunehmen, möglichst viel Bevölkerung wegzunehmen und dieser Bevölkerung auch klarzumachen, dass sie eigentlich gar keine Ukrainer und Ukrainerinnen sind. Und das ist ja das Stichwort eben Russifizierung, was wir ja auch in den besetzten und annektierten Gebieten ja tagtäglich, da gibt es ja genügend Berichte dazu, was da stattfindet. Und das ist aber gehört aber zum Charakter dieses Krieges, das gehört übrigens auch zum Charakter der Kriegsführung dazu. Und das macht aus meiner Sicht eben auch diesen Krieg nochmal so besonders und so ungeheuerlich im Endeffekt, weil wir eigentlich diesen Kriegstypus in der Form in Europa seit 1939, und das muss man so sagen, nicht mehr erlebt haben. Aber von den Merkmalen dieses Angriffskrieges, glaube ich, müssen wir sehr weit zurückgehen in die Geschichte, um ähnliche Fälle zu finden. Und das
Ulrich, darf ich da kurz einhaken? Ja. Du hast eben das schon so ein bisschen angedeutet. Wie würdest du sagen, wie gut war die Friedens- und Konfliktforschung aufgestellt mit ihren Konzepten, ihren Themen, ihren Tools auch, ihren Methoden, um dann so einen Krieg wie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch empirisch, konzeptionell einzuordnen, sich auch weiterzuentwickeln? Also was sind vielleicht Stärken, Schwächen und wo siehst du jetzt eine Weiterentwicklung, eine Anpassung an diese Realitäten, die, wie du gesagt hast, auch ein Novum sind?
Ja, ich würde nicht sagen ein Novum, aber sagen wir mal eine historisch lange zurückliegende Erfahrung, an der wir übrigens in der deutschen Geschichte nicht ganz unschuldig sind. Deswegen ja der Verweis auch auf 39. Denn das ist eine Art von Krieg, wie sie vielleicht eben zuletzt tatsächlich Nazi-Deutschland geführt hat. Also wie gesagt, bei allen Unterschieden, die man dann auch wieder sehen kann. Ich glaube, ich bin sozusagen eher geneigt, sozusagen über die Schwächen des eigenen Forschungsfeldes zu sprechen, die ich so wahrgenommen habe.
Dann mach das mal.
Also der eine Punkt ist sicherlich das, was ich eben schon angedeutet habe, dass natürlich die Forschung mit Blick auf Gewaltkonflikte in der Friedens- und Konfliktforschung und vielleicht, Nicole, siehst du das auch ähnlich so, und das gilt auch für meine eigene Forschung im Übrigen, in den letzten 20, 30 Jahren eben primär diese innerstaatlichen Gewaltkonflikte in den Blick genommen hat, also landläufig Bürgerkriege genannt. Meistens sind es ja internationalisierte Gewaltkonflikte, also durch Interventionen, durch Beteiligung von Drittparteien, Konflikte, die sich regional, transnational ausbreiten, also die nicht zwingend nur innerhalb eines Staates stattfinden. Aber es ist trotzdem ein anderes Konfliktmuster, bei dem meistens eben auch vor allen Dingen nichtstaatliche Gewaltakteure eine ganz starke Rolle spielen. Und das spielte auch in der Forschung, gerade eben seit den 90er Jahren, in den 2000er Jahren eine große Rolle, weil es diese nichtstaatlichen Gewaltakteure, sagen wir mal, in der Sichtbarkeit, die gab es natürlich immer schon, Rebellenbewegungen etc., aber die waren sozusagen zur Zeit des Kalten Krieges, wurden die eher weniger stark betrachtet. So hatte die Forschung sich sehr stark, also die ich jedenfalls überblicke, sehr stark in diese Richtung entwickelt und auch alle Konzepte, sagen wir mal, der Konfliktbearbeitung, also Konfliktprävention, Mediation, Peacebuilding, die ganze Debatte um Liberal Peace oder Post-Liberal Peace, ist ja im Wesentlichen auf diesen Kontext bezogen gewesen. Das bedeutet ja natürlich nicht, dass man diese Konzepte nicht auch auf andere Kontexte beziehen kann, aber das ist vielleicht nicht so ganz umstandslos möglich, ja. Und ich glaube, da haben wir sozusagen auch immer noch ein Problem in gewisser Weise, sozusagen mit diesen Konzepten, die wir eigentlich in anderen empirischen Kontexten erprobt haben und auch weiterentwickelt haben und auch der Politik angedient haben. Also wenn man anschaut, wie sich da gerade auch Deutschland, die deutsche Außenpolitik in diesem Bereich der Konfliktbearbeitung, der Krisenprävention aufgestellt hat, ist ja sehr viel aus der Friedens- und Konfliktforschung dort eingeflossen, muss man sagen. Aber eben nicht eben mit Blick auf ein solches Szenario eines solchen großen konventionellen Landkrieges, den wir für Europa eigentlich für unmöglich gehalten haben. Ja, und deswegen, ich will das auch niemandem vorwerfen. Das ist, glaube ich, einfach eine Situation, die eben mit der mit der empirischen Weltsituation, Weltlage, der Konfliktlage zu tun hatte. Und dazu kommt eben noch, und das hängt damit zusammen, dass diese innerstaatlichen Gewaltkonflikte, die wir dann angeschaut haben in der Forschung, sehr stark in den Regionen des globalen Südens stattfinden und stattgefunden haben und auch bis heute stattfinden. Und ich würde halt schon sagen, dass in der Friedens- und Konfliktforschung dieser Bereich eben sehr viel stärker dann auch ausgebaut wurde. Das hat auch mit Drittmittelzyklen und so weiter zu tun, als jetzt der Blick nach in das benachbartere oder näher liegende Osteuropa oder Russland. Das heißt nicht, dass es nicht immer auch schon in der Friedens- und Konfliktforschung Beiträge gab zu verschiedenen Konflikten in der Region. Also ich denke jetzt an den Kaukasus, früher auch an den Tschetschenienkrieg. Aber es war eher punktuell. Also es war eher punktuell. Ich würde nicht sagen, dass Osteuropa in der Friedens- und Konfliktforschung in den letzten, in den 90er Jahren vielleicht noch stärker, aber in den letzten 20, 25 Jahren so eine wahnsinnige Rolle gespielt hätte. Das heißt, es war ein bisschen ein blinder Fleck, würde ich sagen. Auch nach 2014 ist das nicht wirklich viel besser geworden. Und die Russland-Expertise, wie ich so wahrgenommen habe, war stark eher auf dieser strategischen Ebene. Also Russland als wichtiger Akteur im Bereich von Abrüstung, Rüstungskontrolle, die Beziehungen USA, Russland, NATO, Russland, das waren eher Themen, die stärker auch noch besetzt waren. Auch ich habe da auch jetzt konkrete Personen vor Augen. Während eigentlich die innere Dynamik, was tut sich eigentlich in Russland intern, diese Entwicklungen, die sind eigentlich weniger stark, auch jetzt in der Friedens- und Konfliktforschung, so stark wahrgenommen worden. Also was für ein Aggressionspotenzial entwickelt sich eigentlich in dieser Gesellschaft, wo man ja sagen muss, dass das Regime nach innen immer autoritärer wurde und nach außen immer aggressiver. Und ich glaube, das haben wir in der Friedens- und Konfliktforschung, würde ich selbstkritisch sagen, das macht jetzt pauschale Aussage natürlich, da gibt es sicher immer Gegenbeispiele, eher unterschätzt. Und das hat also was damit zu tun, dass eben wir diese Region Osteuropa/Russland nicht mehr so stark abgebildet haben in unserer Forschung und auch institutionell nicht. Ja, das ist, denke ich, ein Problem. Und ich weiß nicht, an der Stelle vielleicht noch ein dritter Punkt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Nicole, aber das ist mir nur noch mal klarer geworden, eigentlich erst auch viel später, im Prinzip auch erst jetzt so seit 2022, obwohl Putin alle Argumente, die er in den beiden Kriegserklärungen gemacht hat, auch schon 2014 in der Krim-Rede drin hatte. Also das im Prinzip wiederholt er sich eigentlich nur. Dass wir in der Friedens- und Konfliktforschung haben wir eine ganz starke, zu Recht auch, Debatte, auch eine Theorie, konzeptionelle Debatte mit Blick auf Postkolonial Studies, Decolonial Studies, die natürlich auch eben ein Ausfluss der Beschäftigung mit den Regionen des globalen Südens ist und den dortigen Konflikten, die ja eben immer auch noch so eine postkoloniale Imprägnierung haben, und wo eben dieses koloniale Erbe, also mit so einer Langzeitwirkung, so eine historische Tiefendimension, stark eine Rolle spielt, auch für die gegenwärtigen Gesellschaften und die Konflikte, die dort bestehen. Also ich verkürze das jetzt mal. Diese Diskussion, die wir in der Friedens- und Konfliktforschung, da kann man ja x Konferenzen dafür besuchen, findet statt unter der kompletten Ausblendung Osteuropas und Russlands. Und sozusagen den dortigen Aspekten von Kolonialität, die vielleicht anders gelagert sind, es geht nicht darum, alles in einen Topf zu werfen, und der imperialen Erfahrung. Also das imperiale Denken Russlands, das ja im Gestalt des Putin-Regimes fortexistiert, das aber natürlich eben auf eine ganze Reihe von osteuropäischen Erfahrungen trifft. Und das ist etwas, was eigentlich in diesem Diskurs nicht wirklich vorkommt, teilweise sogar abgelehnt wird, sich damit zu beschäftigen, weil man sagt, nein, das geht um die europäischen Kolonialsysteme und das ist was ganz, ganz anderes. Während in Polen oder in der Ukraine ich eine ganze Reihe von Kollegen und Kolleginnen kenne, die genau mit diesen postkolonialen Ansätzen bezogen auf ihre eigene historische Erfahrung arbeiten. Aber das hat irgendwie überhaupt keinen Nachhall so in der deutschen Friedens- und Konfliktforschung gefunden.
Also ich würde vielleicht das sogar noch ein bisschen, oder ich weiß gar nicht, ob es radikaler ist, aber ich würde einfach sagen, dass die Friedens- und Konfliktforschung davon ausgegangen ist, dass das grundsätzliche Kriegsproblem in Europa gelöst ist. Und das erklärt vielleicht, warum man so wenig eigentlich nach Osteuropa, nach Russland, Eurasien geschaut hat und der Blick eigentlich immer sozusagen auf das global Andere, also eben auf den globalen Süden gerichtet war. Und in diesem Anderen hatten wir es eben vor allen Dingen mit innerstaatlichen beziehungsweise transnationalen Konflikten zu tun. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass das Wissen, das wir haben, also die Daten, mit denen wir operieren, die wir nutzen, um heute Aussagen zu treffen, auch hauptsächlich aus diesen Konfliktregionen und aus dieser Art von Konflikten stammen. Das heißt, wenn man sich 2022, 2023, wie ich das ganz gerne getan habe, mit großen Datensätzen beschäftigt hat, zum Beispiel zur Beendigung von Konflikten, dann musste man erstmal zur Kenntnis nehmen, dass diese Daten insofern eine Verzerrung aufwiesen, weil kaum zwischenstaatliche Kriege drin waren in diesem Datensatz. Und das hieß, man musste ja erstmal fragen, was lerne ich denn daraus eigentlich für den Konflikt oder für die Art von Konflikten zwischenstaatlicher Konflikt, den ich mir ansehen will. Wenn man sich in diesen Jahren damit beschäftigt hat, wie kommen eigentlich internationale Friedensverhandlungen zustande? Was muss gegeben sein? Wie muss das Design sein, das Setting? Was sollte rein, was sollte raus? Dann musste man erstmal zur Kenntnis nehmen, dass auch in diesen Datensätzen kaum zwischenstaatliche Konflikte vorhanden waren. Das heißt, auch hier waren es die Besonderheiten innerstaatlicher Bürgerkriege in häufig auch sehr fragilen staatlichen Strukturen, die verhandelt worden sind. Und auch das wiederum hat dann einfach unser Wissen, das wir heute mitbringen, wenn wir auf diesen Konflikt gucken wollten, beeinflusst und auch beschränkt. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Und wie alle Wissenschaften, zumindest in den Geistes- und Sozialwissenschaften, würde ich das jetzt mal ganz mutig behaupten, neigen ja auch wir in der Friedens- und Konfliktforschung zur strukturellen Vergesslichkeit. Das heißt, eigentlich alles, was länger als 25 Jahre her ist, gibt's ja gar nicht mehr. Und das war schon ein Prozess, glaube ich, in dem wir auch immer noch drinstecken, dass wir eigentlich an diese alte Wissen anknüpfen müssen. Das alte Wissen um zwischenstaatliche Konflikte, um Imperialismus, imperiale Ambitionen, wie sie sich ausgestalten, welchen Bedingungen sie unterliegen, was Gegenkräfte bewirken können und so weiter, dass wir gerade wieder dabei sind zu bergen. Eigentlich wie die Archäologen schrubben wir es wieder aus dem Boden und präparieren es neu und müssen es jetzt eben anpassen an eine Welt, die sich technologisch und politisch, ideologisch massiv verändert hat, also eben an das 21. Jahrhundert. Ich würde sagen, wir sind gestartet, wir machen das jetzt seit 22 spätestens, aber es ist auch etwas, was uns noch lange begleiten wird und worüber wir vielleicht noch gar nicht gesprochen haben. Ich werfe das jetzt einfach mal noch so rein, das ist vielleicht auch ein größeres Thema. Dieser Krieg und die Notwendigkeit, uns wieder direkt mit Krieg, Kriegshandlungen, mit Sieg und Niederlage, um es mal so massiv zu sagen, zu beschäftigen, hat auch dazu geführt, dass wir Konflikte innerhalb unseres Feldes haben. Zwischen denjenigen, die der Meinung sind, eigentlich ist das nicht unser Thema. Das ist was, was die Sicherheitsforschung oder noch mehr die Strategic Studies machen sollten. Wir beschäftigen uns mit der zivilen Seite der ganzen Angelegenheit. Auch das ist sozusagen durch diesen Ukraine-Krieg massiv aufgekommen und beschäftigt uns auch bis heute. Die Frage, sind wir eigentlich noch Friedensforscher, wenn wir plötzlich darüber forschen, beispielsweise wie Abschreckung gegenüber Russland funktionieren könnte, wenn wir beispielsweise darüber sprechen, die Bundeswehr müsste besser ausgestattet sein oder in Europa brauchen wir neuartige Verteidigungspläne. Das ist auch etwas, was uns beschäftigt. Von daher würde ich sagen, wir sind doch spätestens seit 22 ein Feld, das gefordert ist, nicht nur nach außen zu wirken und neue Antworten zu finden oder bessere Antworten zu geben, sondern gleichzeitig sind wir auch ein Feld, das nach innen mit sich beschäftigt ist und auch neu darüber verhandelt, wer die oder was dieses Feld eigentlich ist, worum es geht. Das ist auf der einen Seite aufregend, also sozusagen da passiert ja auch wieder was und wir können auch neu und kreativ nachdenken. Auf der anderen Seite ist es, finde ich, ein unglaublicher Stressfaktor, weil wir eigentlich unsere ganze Aufmerksamkeit natürlich auf die Welt richten müssen.
Also ich glaube, wir sehen auch, und das habt ihr gerade sehr schön dargelegt, ne, dass wir, wenn wir jetzt denken, so im Vorlauf auf 2022, gab es mit Blick auf Osteuropa in der sozialwissenschaftlichen Forschung schon auch so einiges zu Russlands Kriegen in Moldau, in Georgien und so weiter und in der Ukraine. Aber es ist nicht richtig verbunden worden, glaube ich, mit dem, was man vielleicht und vielleicht auch fälschlicherweise, würde ich sagen, so etwas abgeschlossen als Friedens- und Konfliktforschung nimmt. Ne? Und für mich war diese Trennung im Kopf nie so eine hilfreiche und ich habe sie auch nie vorgenommen. Wenn man zu Osteuropa arbeitet, arbeitet man auch unter anderem zu Kriegen. Aber ich glaube, es ist vielleicht kollektiv nicht gelungen, auch in jetzt gerade in Sozialwissenschaften, das auch rechtzeitig zusammenzuführen. Und dann ist der Diskurs, glaube ich, mehr zerfleddert. Und jetzt, was du auch gerade sagst, Nicole, ne, ich wollte den Begriff auch noch reinbringen, jetzt hören wir mehr von Sicherheitsforschung. Aber eigentlich, also das heißt nicht, dass jetzt jeder alles machen muss, aber welche Teile der Osteuropa-Forschung sind jetzt gerade nicht auch von Kriegsfragen, selbst wenn man nicht in Anführungszeichen nur zu Ukraine und Russland arbeitet, damit befasst? Oder wie kann jetzt dieser Krieg nicht irgendwie in alle Fragen der Friedens- und Konfliktforschung mit eindringen? Und auch Sicherheit spielt bei all diesen Fragen eine Rolle, ob man genau militärisch ansetzt im Detail oder woanders. Ne? Also eigentlich sind da immer so auch widersprüchliche und nicht immer hilfreiche Unterteilungen aus meiner Sicht. Ne? Und man kann verschiedene Akzente setzen, aber eigentlich glaube ich, und das habe ich bei euch jetzt auch gerade so rausgehört, diese Herausforderung, das irgendwie vernetzter zu denken. Ne? Und auch ganz wichtig, glaube ich, was du eben gesagt hast, im Rückblick auch diese vergleichende Kriegsforschung. Ja, es gibt zwischenstaatliche Kriege. Wir sehen aber auch wieder, sowohl in den Datensätzen als auch in Fallstudien vergleichen, eben viele dieser Spezifika machen es auch wieder sehr schwer. Es gibt eben keine ganz klaren sozusagen Gesetze oder Folgen, die man aus diesen Kriegen ziehen kann. Und selbst diese großen Thesen von demokratischer Frieden oder liberaler Frieden sind ja eher Annahmen, als dass sie wirklich so das empirische Material dahinter hätten, um das wirklich zu prüfen. Also das sind sicher alles große Fragen, die uns lange noch beschäftigen werden. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal auch auf eure eigene Forschung zu sprechen kommen. Und Nicole, du beschäftigst dich viel mit diesen Ordnungsfragen und wirst auch und bist ja auch prominent in der Öffentlichkeit in Debatten dabei. Also jetzt in die Zukunft zu schauen und über neue, sich verschiebende Ordnungsvorstellungen auf europäischer oder internationaler Ebene zu sprechen, das ist schwierig, aber ist ja eigentlich als Wissenschaftlerin auch wissenschaftlich unmöglich. Also wie gehst du vor? Man kommt ja dann schnell so in den Diskurs, wie wird die Zukunft aussehen und man kann Szenarien entwerfen, aber wie gehst du auch empirisch vor? Das sind ja, die Zukunft lässt sich halt wissenschaftlich nicht, leider nicht, und vielleicht auch manchmal gut, nicht erforschen. Aber was ist dein Ansatz und was sind da deine Fragen? Und eine ähnliche Frage gleich an dich auch, Ulrich, zum Abschluss.
Ja, ich habe ja das Privileg, dass ich seit 24 eine Forschungsgruppe habe, Weltordnung und Konflikte, in der ich Ökonomen, Politikwissenschaftler und Historiker habe, die gemeinsam dazu forschen, erstmal, woran man überhaupt Krise festmachen kann, wenn es um internationale Ordnung geht. Das heißt, wir haben Konzepte entwickelt, wir haben Indikatoren entwickelt, die man so vielleicht noch nicht kennt, um tatsächlich Krisenhaftigkeit zu messen und auch eben im Zeitverlauf. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Was wir eben auch machen, ist, dass wir nicht in die Zukunft sicher gucken können, aber wir gucken in die Vergangenheit, um auch aus der Vergangenheit zu lernen. Das heißt, wir schauen in Vorgänger der jetzigen Ordnung, wir schauen also auch auf das europäische Konzert der Mächte, wir schauen auf die Zwischenkriegsordnung zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg mit dem Völkerbund. Wir erheben dazu ganz, ganz viele Daten, um so ein bisschen besser erkennen zu können, was sind Sollbruchstellen, also wo beginnen Ordnungen entweder zu zerfallen und auch wo sind Krisen abgewendet worden? Wie kam es wieder zu Stärkung? Sowas versuchen wir zu identifizieren, um daraus dann zu lernen, das auf die Gegenwart anzuwenden und einen besseren Blick zu haben, was mögliche Zukünfte eigentlich angeht. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Wir reden vor allen Dingen darüber, dass wir Szenarien uns angucken, entwickeln und prüfen, welches ist eigentlich unter welchen Konstellationen eigentlich am wahrscheinlichsten oder weniger wahrscheinlich. Was wir auch machen ist, und ich glaube, da haben wir ja heute viel bessere Möglichkeiten, wir arbeiten auch viel mit Partnern aus der Praxis zusammen, wie etwa der Münchner Sicherheitskonferenz, und haben gemeinsame Survey-Experimente entwickelt, mit denen wir zum Beispiel versuchen herauszubekommen, wie eigentlich transnationale politische Eliten, denken Sie an die Teilnehmer irgendwie bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Wie blicken die denn auf die Ordnung? Wo sehen die denn vielleicht Krisen und wo sehen sie auch keine, um eben auch so ein bisschen erkennen zu können, wohin etwas steuert? Das heißt, also wir versuchen sozusagen in die Geschichte zu gucken. Natürlich greifen wir auf Theorie zurück, ist ja auch ganz klar. Und dann versuchen wir aber auch noch eine andere Art von empirischen Daten oder mehr und unterschiedliche Sorten von empirischen Daten zusammenzubekommen, um Aussagen darüber treffen zu können, wohin es vielleicht zukünftig geht mit der Ordnung.
Und ich hatte vorhin schon kurz gesagt, ich würde dich noch kurz nach irgendwelchen Quellen des Optimismus fragen. siehst du da in diesem ambitionierten Forschungsprojekt schon einige? Vielleicht ganz kurz.
Also ja, vielleicht ganz kurz, sehr schön. Ich würde immer sagen, die erste Linie oder die erste Verteidigungslinie des Optimismus ist ja die zu sagen, es gibt eine Geschichte, die ich studieren kann. Das heißt, es gab immer wieder Zusammenbrüche von Ordnung, die wir historisch beobachten können, aber es gab auch immer wieder Neuansätze. Und ich glaube, die Herausforderung, die vor uns liegt, ist, die Zusammenbrüche weniger grauenhaft zu gestalten. Also wenn wir uns an den letzten Zusammenbruch einer Ordnung zurückerinnern, dann ist das im Zweiten Weltkrieg resultiert, mit der Shoah, mit einer unglaublichen Zahl von Toten, von Verheerungen weltweit. Und die Aufgabe ist im Grunde genommen, sollte es wieder zu einem Wandel oder Zerfall von Ordnung zu kommen, zumindest diesen, im Englischen ist es ein schöner Begriff, weil er so harmlos klingt, diesen Fallout besser in den Griff zu bekommen. Das heißt, diesen Ordnungswandel eigentlich etwas weniger massiv zu gestalten. Und ich glaube, dafür gibt es Ansätze. Man kann auch aus der Kalten Kriegsphase nochmal lernen, wie sich beispielsweise Mittelmächte zu kleineren Ordnungsgebilden zusammenfinden konnten. Die Europäische Gemeinschaft ist ein solches Beispiel. Es gibt andere. Und dabei trotz aller massiven Konfrontation zwischen Großmächten eigentlich ein erstaunliches Stück Stabilität schaffen konnten. Und da nochmal reinzugucken und zu fragen, was können wir da mitnehmen? Das ist sozusagen eines der Szenarien, über die wir sehr konkret nachdenken, wo wir, glaube ich, auch Anhaltspunkte haben, wie das zu bewerkstelligen wäre. Und das ist so die Richtung, die wir gehen. Also ich glaube, der Optimismus wäre fehlgeleitet, wenn man dann sagen würde, irgendwie wird das schon alles. Ja, irgendwie wird sich die liberale Ordnung, das ist alles so tief verwurzelt, wird schon irgendwie hinhauen. Nee, das wird es nicht. Das sehen wir jetzt schon, dass es nicht hinhauen wird. Aber das heißt nicht, dass wir wieder in einen dritten Weltkrieg kommen müssen, sondern es lässt sich auch ein bei weitem weniger gewaltsamer Übergang denken. Und daran müssen wir arbeiten.
Ulrich, wie gestaltet sich für dich vielleicht eine Forschungsagenda und Dinge, die du weiter verfolgen wirst?
Ja, ich würde vielleicht nochmal zu ein paar Punkten was sagen, nämlich zu dem Punkt, den wir vorher hatten, zur Friedens- und Konfliktforschung generell. Das ist ja ein bisschen ironisch. Im Prinzip kehren wir, wenn wir uns mit diesem konkreten Krieg beschäftigen, über den wir jetzt auch im Wesentlichen gesprochen haben, kehren wir ja so ein bisschen zu den Wurzeln der Friedens- und Konfliktforschung oder überhaupt dieses Feldes, so dass sich so im ausgehenden 19. Jahrhundert konstituierte, also auch aus der Friedenspraxis, also pazifistische Bewegungen, Friedensbewegung und so erste Konzepte, die dann vor und nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt worden sind und die sich ja im Wesentlichen tatsächlich eben, da gab es einen Kriegstypus, der im Vordergrund stand und das war der Krieg zwischen Staaten, ja. Und der hat ja eigentlich überhaupt erstmal dazu geführt, dass also auch die Disziplin, in der ja Nicole und ich zu Hause sind, nämlich die internationalen Beziehungen, als ein Fach überhaupt akademisch entstanden sind dann nach dem Ersten Weltkrieg. Und das hatte natürlich mit der Erfahrung dieses großen Krieges, dieses großen Staatenkrieges zu tun. Und in gewisser Weise, und das zeigt ja auch, was Nicole jetzt eben gesagt hatte über ihre Forschung, müssen wir eigentlich auch in diese Geschichte ein Stück weit zumindest zurückkehren, um uns vielleicht eben auf diese großen Fragen, die uns jetzt aufgetischt worden sind, im Übrigen ja natürlich nicht nur durch die Zeitenwende, ich habe ein kritisches Verhältnis zum Begriff Zeitenwende, aber müssen wir vielleicht an einer anderen Stelle diskutieren, nicht nur durch die Zeitenwende, die uns durch eben Putin beschert worden ist. Das wäre ja die Zeitenwende 1.0, sondern wir haben ja seit dem Amtsantritt von Trump, den wir noch nicht erwähnt hatten, schon die Zeitenwende 2.0, würde ich sagen, die ja für Europa bedeutet, der eine sagt, nämlich Putin, ich greife euch an, zunächst die Ukraine und dann weiß man nicht. Und der andere sagt, ich weiß nicht, ob ich euch verteidigen oder beschützen will. Und das ist ja sozusagen die Grund, damit sind ja sozusagen zwei völlige Grundpfeiler europäischer Sicherheitsarchitektur oder Ordnung im Prinzip in Frage gestellt oder sogar weggebrochen. Ja, und wir haben uns ja in Deutschland angewöhnt, lange Zeit diese Floskel, also diese politische Floskel, zu hören, also keine europäische Sicherheit ohne Russland. Das ist ja sozusagen auch ein so ein Steinmeier-Mantra im Prinzip über Jahre gewesen. Und Teil dieser insgesamt aus meiner Sicht völlig verfehlten Russland-Politik, die auch nach 2014 ja umstandslos fortgesetzt wurde. Und das ist ja eben, diese Formel ist weg. Das war auch Zeitenwende 1.0. Und da ist die große Frage, sind die europäischen Staaten, und da meine ich jetzt nicht nur die EU-Staaten, sondern auch die europäischen Nicht-EU-Staaten, in der Lage, eine europäische Sicherheitsordnung weiterzuentwickeln, würde ich sagen, weil es ist ja nicht alles jetzt in Schutt und Asche, weiterzuentwickeln, die diesem Gedanken, nämlich sich eben Sicherheit ohne Russland, ja sogar im Moment Sicherheit gegen Putins Russland zu organisieren, sind wir dazu in der Lage. Und da war ich ehrlich gesagt nach 2022, so in den ersten ein, zwei Jahren des Krieges, optimistischer als ich jetzt bin. Weil ich jetzt doch sehe, und das da kommt der Trump-Faktor halt ganz stark hinein, der ja sehr stark darauf setzt, auch die EU zu unterspülen. Also die EU hat ja im Prinzip jetzt zwei erklärte Gegner. Putin, der das versucht militärisch, und Trump, der es versucht, ja ökonomisch, aber auch, sagen wir mal, mit politischem Druck oder mit Liebesentzug zu machen. Und dieses europäische Projekt steht jetzt auf der Kippe. Und diese Erosionen sind auch auf den Korridoren Brüsseler Institutionen in einer Weise zu spüren, wie ich es einfach seit Jahrzehnten mir unvorstellbar war. Weil natürlich der Spaltpilz längst in die EU hineingetragen ist. Und das betrifft ja nicht nur Regierungen, sondern das lagert sich ja auch gesellschaftlich ab. Also wir sehen das ja auch mit Polarisierungen, entsprechenden Parteiungen, die Front machen, die sozusagen völlig schamlos auch sich im Zweifelsfall von Trump oder Putin instrumentalisieren lassen und die natürlich das Geschäft mitbetreiben. Und das erschwert jetzt nach diesen Jahren des Krieges eigentlich das, was notwendig wäre, nämlich diese Sicherheitsordnung umzubauen, um eben diesem Anspruch, Sicherheit ohne und gegen Russland zu organisieren, gerecht zu werden. Und das muss über die EU hinausreichen. Und daran fehlt es. Und das ist übrigens auch Teil, sozusagen, weil du gefragt hast nach dem, wofür ich mich interessiere. Das ist in der Tat exakt das, wofür ich mich auch interessiere. Nämlich, wie kann es eben gelingen, diese notwendige Sicherheitskooperation oder das Verständnis kollektiver Sicherheit, viel ist so von einem europäischen Pfeiler die Rede, aber wie sieht das eigentlich aus? Und wie kann das also über die EU als Sicherheitsanker, aber dann eben über die EU hinausgehend, wie kann das eigentlich organisiert werden unter, sagen wir mal, sich jetzt im Moment verschlechternden Rahmenbedingungen?
Also auch für dich tut sich ein großes weiteres Forschungsfeld
Und dabei auf. Dabei ist ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch durch diesen Krieg wiederum sehr stark verändert wurde, ist natürlich eben für mich dieser Nexus Sicherheit und Erweiterungspolitik. Weil was natürlich dieser Krieg mit sich gebracht hat, ist ja eine völlig andere Perspektive der EU auf die Ukraine und auch auf Moldau beispielsweise, die ja eben jetzt eine Beitrittsperspektive haben. Und wenn wir darüber nachdenken, wie dieser Krieg in der Ukraine enden kann oder enden soll, dann sind es ja eigentlich im Wesentlichen zwei Sachen, die Ukraine dringend braucht und wo wir Europäer, also die europäischen Staaten, was anbieten müssen, sonst wird es nichts. Nämlich einmal Sicherheitsgarantien, das betrifft EU-Staaten und auch die USA. Schwierig, wie wir wissen. Und das andere ist eine europäische Perspektive für die Ukraine, die irgendwie greifbar ist, für die Menschen dort greifbar ist. Ja, und das bedeutet nicht jetzt eben, ja, das kann dann vielleicht in 20 Jahren mal geschehen, sondern es braucht hier eine klare Perspektive, die den Leuten, gerade wenn es dann auch um Wiederaufbau in der Ukraine geht, eine Bleibeperspektive und eine Perspektive dort in der Ukraine, innerhalb einer Ukraine, die dann in der EU ist oder in die EU kommt, ermöglicht. Und das sind für mich im Prinzip die wesentlichen Fragen, die eigentlich beantwortet werden müssen. Und wie gesagt, ich bin pessimistischer, als ich das vielleicht vor 2 Jahren war.
Ja, danke dir, dass du auch nochmal den Fokus auf Europa und Dynamiken innerhalb Europas, die jetzt durch Russlands Krieg forciert werden, aber natürlich auch nicht alle ganz neu sind. Das passt auch nochmal in das große Bild, was Nicole gezeichnet hat. Es sind viele große Themen. Wir werden für heute hier erst einmal einen Schlussstrich ziehen müssen. Aber die Diskussion geht ja weiter. Wir haben sie auch, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, im Dezember am Zeus bei einer Strategietagung mit genau euren Institutionen, mit dem PRIF und der Deutschen Stiftung Friedensforschung ja auch schon noch etwas mehr angeschoben. Jetzt haben wir diesen Podcast. Wir werden die Diskussion fortsetzen. Wir werden sicher auch an dieser Stelle weiter diskutieren. Aber heute erst einmal herzlichen Dank, Nicole, Ulrich, ihr habt wirklich das Feld groß aufgezeichnet, aber auch einige Wege gezeigt, wie wir vielleicht auch wissenschaftlich und in der Kommunikation der Herausforderungen uns stellen können. Also erstmal herzlichen Dank dafür und ich hoffe, wir diskutieren all diese Themen weiter.
Vielen Dank.
Ja, danke auch.